Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres MedConnect Podcasts. In der heutigen Episode spricht Privatdozentin Magister Dr. Maria Polke-Korinek mit Universitätsprofessor Dr. Karl Zwiehauer über das Thema Nur Impfen hilft. Die Aufzeichnung fand im Zuge unseres Livestreams Masern, warum schon wieder statt. Die Vorträge inklusive Präsentationen finden Sie wie immer in der Mediathek auf medconnect.at.
Herzlichen Dank für diesen umfassenden, tollen Bericht, der so viele Aspekte beleuchtet hat. Trotzdem gibt es enorm viele Fragen, neben großen Komplimenten, dass es wirklich sehr, sehr übersichtlich und sehr schön gewesen ist. Ich habe versucht, aber in der Zwischenzeit ein bisschen thematisch zu sammeln. Was die Grundimmunisierung betrifft, du hast ja eben mehrfach gesagt, wenn wir nicht wissen, ob jemand geimpft ist, dann impfen.
Ganz genau.
Wenn wir wissen, dass jemand einmal geimpft ist, ist es mehrfach die Frage gekommen, sollen wir da eher Titer anschauen oder eher impfen?
Also mein klarer Zugang ist impfen, weil wenn ich die Person vor mir sitzen habe und es kommt einmal zur Diskussion und die Person ist geimpft, dann ist sie mit zwei Impfungen, kann ich von einem Schutz ausgehen. Wenn ich jetzt der Person Antikörperspiegel bestimme, muss ich einmal warten, bis der Antikörpertiter da ist. Dann muss ich hoffen, dass die Person zurückkommt und sich noch einmal impfen lässt. Es entstehen zusätzliche Kosten. Und in der Zeit, wo ich warte, bis geimpft wird, hat die Person keinen Schutz. Also ist ganz klar impfen.
Eine Frage, eine spezifische Frage. Eine Kollegin fragt, Erstimpfung verabreicht. Und es ist als Komplikation bekannterweise eine ITB aufgetreten. Wie ist denn da das Vorgehen? Ist die Wahrscheinlichkeit für die zweite Impfung, dass es neuerlich zu einer ITB kommt, gegeben? Soll man Titer bestimmen, impfen? Wie ist das empfohlene Vorgehen?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, in so einem speziellen Fall würde ich schon eine Antikörpertestung in Erwägung ziehen, weil das ja dann doch eine relevante Impfnebenwirkung ist, die natürlich auch gemeldet werden sollte. Ja, aber das sind eben Sonderausnahmefälle. Aber in solchen Fällen macht das sicherlich Sinn.
Wenn jemand die Masernimpfung vor 50, 60 Jahren eine bekommen hat, aber keine zweite, impfen?
Ja.
Definitiv. Ja, ich glaube, das ist jetzt schon redundant, aber es ist einfacher, weil wir eigentlich nicht überimpfen können.
Ja, also wir haben das ja auch immer wieder schon im Impfgremium diskutiert und dergleichen. Und auch jetzt an den Fällen, die der Lukas präsentiert hat, wir sehen, es gibt Fälle bei Personen höheren Alters. Und wir wissen, gerade im höheren Alter habe ich ein großes Risiko, dass die Fälle schwer verlaufen und Komplikationen sind im Vergleich dazu, dass ich eine Impfung habe, wo die bestens verträglich ist, die gratis für die Personen angeboten wird, wo ich wirklich auch keine große Sorge haben muss, wenn der einen Schutz hat, dann über Impfen gibt es auch nicht, also impfen und man hat keine Sorge. Aber natürlich, wenn irgendwelche Vorbehalte sind, kann man auch eine Antikörpertestung machen, aber ja, in der momentanen Situation haben wir halt eben dann das Thema, dass die Person wiederkommen muss und dann eine Zeit lang noch nicht geschützt ist.
Viele, viele Fragen haben auch primäre Impfversager betroffen. Ob es nicht vielleicht doch einen Schutz gibt? Gibt es da Daten, dass, wenn die IgG auch negativ sind, die T-zelluläre Immunität einen Schutz gewährt, der halt nicht bestimmt wird? Gibt es da Untersuchungen dazu, zu diesen primären Impfversagen? Ob man nicht doch ausgehen kann davon, dass, wenn jemand zwei oder drei MMR-Impfungen bekommen hat, er einen Schutz hat?
Also ich muss ganz ehrlich gestehen, mir sind dazu keine Daten bekannt und vor allem primäre Impfversager, das sind ja auch eben klassischerweise Fälle, wo ich beispielsweise wirklich womöglich einen Impfstoff verabreicht habe, der kaputt war, um nur ein Beispiel zu nennen. Und das kann dann de facto nicht wirken, muss man ganz klar sagen. Es gibt natürlich auch andere Konstellationen oder wenn da gerade irgendwie ein ungünstiger Infekt war oder dergleichen. Also es gibt verschiedenste Konstellationen, wie ein primärer Impfversager auftreten kann. Aber auch hier, also das sind eben, ja, wir wissen, dass 1-2% der doppelt Geimpften leider, dass es doch zu Impfdurchbrüchen kommt. Aber man muss auch dann davon ausgehen, dass das eben zu werten ist, bis das jetzt genau analysiert ist, wie normale Masernfälle.
Und wie schaut es bei den Sekundären aus? Da wird Nachimpfen empfohlen?
Naja,
wenn jemand einmal bestimmt hat, aus irgendeinem Grund halt, nach 2 Masernimpfungen, man sieht.
Naja, wenn ich den Impfversager habe, dann habe ich ja eh Masern und nach den Masern sollte
dann habe ich einen Impfversager, aber es wäre ja auch denkbar, dass jemand aus Jux und Tollerei einen Antikörpertitel bestimmt, der 2-mal geimpft ist und der dann extrem niedrig ist. Was ist da empfohlen? Das könnte man dann quasi als nicht sekundärer Impfversager, aber als ein absinkender Antikörper ansehen.
Naja,
die zweite Impfung dann.
Also wir haben bei Non- und Low-Respondern prinzipiell empfohlen, wenn man feststellt, aus welchen Gründen auch immer, dass keine Antikörper im Spiegel entwickelt wurden, dass noch eine dritte Impfung verabreicht wird, wenn es dann wirklich keinen Effekt gibt. Also ich würde meinen, wenn das wirklich auftritt, sind das ganz spezielle immunologische Einzelfälle, wo man sich dann halt das anschauen muss. Und auch da wiederum die Frage, normalerweise ist Masern doch eine Erkrankung, die in speziellen Settings gehäuft auftritt. Also wenn das jetzt beispielsweise eben eine Person ist, die an vorderster Front in der Kinderklinik arbeitet, dann muss ich da natürlich mir überlegen, wenn gerade Masernausbrüche sind, dass man die Person in diesem Einsatzgebiet dann abzieht und dergleichen. Aber ich würde meinen, dass das halt eben wirklich Sonderfälle sind. Da macht es dann sicherlich Sinn, mit Spezialistinnen und Spezialisten Kontakt aufzunehmen und das weitere Vorgehen zu untersuchen. Wobei ich mir gerade gar nicht so richtig vorstellen kann, wie das genau passieren soll.
Viele Fragen zur Kühlkette auch. Ist eine Unterbrechung der Kühlkette nicht am Farbumschlag zu erkennen, fragt eine Kollegin.
Also sämtliche Fragen im Zusammenhang mit Unterbrechung der Kühlkette und dergleichen würde ich bitten, dass man sich wirklich an den Hersteller wendet, wenn es da irgendwelche Unsicherheiten, Unklarheiten gibt. Teilweise haben die Hersteller wirklich auch Daten zur Stabilität und geben und können wirklich Auskunft geben und weiterhelfen, was zu tun ist oder nicht zu tun ist. Aber wie gesagt, also das ist wirklich in einem Nachbarland Österreichs passiert, dass da auf einmal lauter Impfdurchbrüche waren und dann hat man genauer geschaut und ist drauf gekommen, dass das einfach nicht wirken konnte und das ist halt schon ein Thema.
Ja. Eine Kollegin oder Kollege fragt nach, er hat eine Person, die ausschließlich gegen Mumps keine Immunität hat. Einen monovalenten Mumps-Impfstoff gibt es nicht, spricht was dagegen, noch einmal 2-mal gegen mit MMR zu impfen?
Spricht überhaupt nichts dagegen, wobei wir wissen, dass die Mumps-Komponente nicht so potent ist wie die anderen Komponenten in der Impfung. Und also gewöhnlicherweise, wenn man Antikörpertestungen macht, wird das meistens gegen Masern und Röteln gemacht, weil das halt bei Mumps immer wieder zu Problemen führen kann.
Fieberkrämpfe nach der Masern-Mumps-Röteln-Impfung, ist das ein häufiges Problem?
Kann auftreten, ist überhaupt keine Frage, es steht auch in der Fachinformation.
Ist auch keine Kontraindikation gegen eine zweite Impfung. Definitiv nicht. Okay. Viele Fragen gibt es zur Frage der Zulassung zu Kindergartenschule, ob es nicht einen Nachweis einer Masern-Mumps-Röteln-Impfung geben sollte. Warum kommt das nicht in Österreich? Warum kommt überhaupt keine Impfpflicht in Österreich, so wie in Deutschland? Das heißt, das Thema Impfpflicht ist in der Ärzteschaft offensichtlich wirklich eines, das oftmals angesprochen worden ist. Wie schaut denn da die Situation und die Meinung des Ministeriums aus?
Also eine Impfpflicht ist am Ende des Tages ja wirklich eine, muss man schon ganz klar sagen, eine politische Entscheidung. Und wir wissen, ich meine, was will ich mit einer Impfpflicht erreichen? Ich will mit einer Impfpflicht hohe Durchimpfungsraten erreichen. Gleichzeitig gibt es aber wirklich ganz, ganz viele Studien und Untersuchungen, die sich mit der Fragestellung beschäftigen, wie kann ich hohe Durchimpfungsraten erreichen? Und wir wissen beispielsweise die skandinavischen Länder, wo teilweise eine Maßeneliminierung erreicht wurde, wo extrem hohe Durchimpfungsraten verfügbar sind. Da ist nicht einmal eine Sekunde die Rede von einer Impfpflicht oder dergleichen. Wir wissen, das ist eine Möglichkeit, ein Puzzlestein, wie ich möglicherweise erreichen kann, dass die Durchimpfungsraten erhöht werden. Es gibt aber ganz, ganz viele unterschiedliche andere Puzzlesteine. Ich bin davon überzeugt und woran wir momentan auch wirklich arbeiten, ist das Verständnis, die Aufklärung, das Verständnis, das Bewusstsein, dass es hier wirklich nicht um eine Kinderkrankheit geht, sondern ich meine, Natürlich kann es bei Kindern vorkommen, aber dass das nicht irgendwas Harmloses ist, sondern dass wir wirklich eine hohe Komplikationsrate haben, eine hohe Rate an Personen, die wirklich auch in, Komplikationen haben, ins Spital müssen. Und ich meine, alleine die Zahl 1 zu 600 für SSBE, das ist wirklich, wirklich hoch. Und wenn man bedenkt, das kann man nicht behandeln, man hat dann ein Kind, das jahrelang neurodegenerative Prozesse hat und am Ende des Tages steht der Tod und ich kann das mit einer Impfung vermeiden. Also ich glaube, hier müssen wir wirklich daran arbeiten, am Verständnis in der Bevölkerung, wie wichtig das ist, wie wertvoll und kostbar die Impfungen sind. Und wenn man das versteht, dann glaube ich, ist auch jeder gerne bereit, seine Kinder zu schützen. Und worauf ich auch ganz, ganz stark baue, dass wir in Zukunft ja, wenn wir dann den E-Impfpass end ausgebaut haben, auch Impferinnerungen haben, also das wird sicherlich noch eine Zeit dauern, ist gar keine Frage. Aber was wir ganz, ganz oft feststellen, vor allem eben auch bei den Personen so im jungen Erwachsenenalter und so, wenn man die aufmerksam macht, die wollen sich impfen lassen, die sind durchaus bereit, die wissen das einfach nicht, die denken nicht dran, die haben die Information nicht. Und ich bin wirklich überzeugt, wenn wir einen E-Impfpass haben, wo drinnen abrufbar für jeden ist, dass das empfohlen ist und man dann halt einfach aufgrund dessen, dass da steht, das ist empfohlen, vielleicht einmal geht und nachschaut und draufkommt, die zweite Impfung fehlt, dass wir damit wirklich auch dann was bewegen können.
Wann wird es denn soweit sein?
Ich traue mich keine Prognose abgeben, aber ich bin wirklich optimistisch, dass
es kommen wird.
Ja, ja.
Bald kommen.
Naja, und ich meine, ja. Es ist, also der Impfpass ist ja ein ganz, ganz tolles Tool und wir haben da wirklich extrem wertvolle Daten und auch da möchte ich noch einmal darauf hinweisen, ich weiß nicht, eine der ganz, ganz häufigsten Fragen, die uns im Ministerium erreichen, ist eben die Frage, ich habe keine Impfdokumentation, was soll ich machen? Und das wird dann eben im Impfpass kein Thema mehr sein. Ja. Wenn man das wirklich überall, jederzeit, egal, wenn ich jetzt einen Unfall gehabt habe, nachschauen kann, habe ich einen Tetanusschutz und dergleichen. Also das ist
dann ein Quantensprung
werden. Ein Zauber.
Aber das ist noch ein Stück weit entfernt.
Ja.
Wir haben noch viele andere Fragen. Die STIKO empfiehlt ja Personen, die vor 1970 geboren worden sind, nicht zu impfen. Das NIC gibt keine Altersgrenze an. Was sind denn die Gründe, warum wir das nicht altersmäßig definieren, so wie die STIKO tut?
Ja, also wir haben das 2019 beim letzten Ausbruch wirklich ausführlichst diskutiert und davor wurde es auch schon mehrmals diskutiert, aber 2019 war eben das letzte Mal und da hat man wirklich festgestellt, wie Sie an den Fällen sehen, es gibt Fälle in allen Altersgruppen. Im Gegensatz dazu habe ich eine hochsichere, effektive Impfung, die für die gesamte Bevölkerung gratis ist. Und wenn ich mir vorstelle, ich empfehle die Impfung für eine Person, die vor 1970 geboren ist, nicht, und diese Person kriegt dann womöglich Masern und erkrankt schwer, dann ist das, glaube ich, in Anbetracht dessen, dass wir eine sichere und effektive Impfung haben und wir Fälle in den Altersgruppen sehen, ist das eigentlich nicht vertretbar und war dann eigentlich der klare Zugang im Impfgremium, dass wir das nicht wollen und dass wir einfach hier auf der sicheren Seite sein wollen. Und was man auch nicht vergessen darf, das eine ist natürlich immer der Individualschutz, aber das Zweite ist natürlich, wir haben uns der WHO gegenüber verpflichtet, die Masernelimination zu verfolgen. Und da ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, dass wir alles anstreben, um die Durchimpfungsraten in der Bevölkerung möglichst hochzukriegen. Wir wissen, sie sind noch nicht hoch genug. Wir sehen das jetzt an den Fällen wieder. Und das ist auch ein Grund, warum wir die Impfung eben für alle Altersgruppen kostenfrei bereitstellen.
Zu den Impfabständen gab es noch einige Fragen. Es gibt ja empfohlene Impfabstände im Säuglings-Kleinkindesalter. Wie schaut es denn bei den Erwachsenen aus? Es ist mehrfach die Frage gekommen, die erste Impfung liegt 5 oder 10 Jahre zurück. Gibt es da irgendwelche Einschränkungen, dass man neu beginnen müsste, unter Anführungszeichen?
Nein, es gibt keine Einschränkungen.
Ganz klar.
Einzig wichtige Leute, wo eben eine Impfung dokumentiert ist, dass man wirklich schaut, ob das nicht womöglich dieses Masern adsorbiert ist oder dieses Quintoviralon, weil die eben als nicht geimpft zählen. Aber wenn ich dort stehen habe, MMR 1991, dann impft man jetzt ein zweites Mal drauf und erledigt.
Ja. Impfabstand, der nicht eingehalten wurde, zum Beispiel Masern, Mumps, Röteln und innerhalb weniger Tage darauf die Gelbfieberimpfung, Wie schaut es aus? Kann ich da erwarten, dass beide Impfungen angehen? Soll ich nachschauen? Wie ist das Vorgehen?
Also da würde
das ist
dann,
eine ganz spezifische Frage.
Ja. Also da würde ich dann sicherheitshalber einfach eine Antikörpertestung machen, was ja möglich
das ist. Eine, haben wir schon Probleme beim Impfabstand, haben wir dann die Probleme mit dem Titer. Und eine andere Frage auch hier, eine Bluttransfusion, das ist ja nicht geplant, die wenige Tage nach der Masernimpfung erfolgt ist. Wie schaut es da aus? Kann man davon ausgehen, dass hier die Impfung angeht oder ist es auch da sinnvoll, Titer zu bestimmen?
Wenn geimpft wurde und nach der Impfung
nach
eine
der Impfung
Bluttransfusion
wenige Tage nach
wurde.
Der Bluttransfusion ist notwendig geworden.
Naja, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn eine Bluttransfusion notwendig ist, dann ist das normalerweise notwendig, weil irgendwas Furchtbares passiert ist. Und wenn was Furchtbares passiert ist, dann ist diese Person normalerweise hospitalisiert. Und ist auch nicht am Tag drauf wieder draußen. Also da würde ich dann zur Sicherheit schon auch eine Antikörpertestung machen, weil ich meine, es ist dann eine gewisse, ein gewisser Schockzustand ist dann natürlich im Körper gegeben und das kann natürlich auch das Immunsystem beeinträchtigen. Und das ist, glaube ich,
das wollen wir.
Ja, aber
sehr gut. Eine andere Frage, haben gestillte Kinder einen Schutz vor Masern? Und warum kann man nicht in der Schwangerschaft impfen? Gibt es da tatsächlich Studien, die zeigen, dass das ein Problem ist? Das sind zwei unterschiedliche Fragen.
Also das eine, haben gestillte Kinder den Schutz vor Masern? Nein. Also wir können
keine
davon ausgehen, wenn ein Kind, und wir wissen ja auch, es gibt jetzt Kinder, die Masern haben und unter 6 Monate alt sind und gestillt sind und so. Also nein, wir können nicht davon ausgehen, dass Kinder, die gestillt sind, Kinder von Müttern, die einen Masernschutz haben, dass die vor Masern geschützt sind. Und das ist eben der Grund, warum auch bei den im Umfeld von den Neugeborenen der Nestschutz so wichtig ist, dass man wirklich bestmöglich vermeidet, dass da zu Masernkontakt kommt. Und auch der Grund, warum sie eben da dann eben die Immunglobuline verabreicht werden, so, weil wir da halt wirklich Angst haben vor der SSBE. Das ist die eine Frage. Also gestillte Kinder haben keinen Schutz vor Masern und die gelten als ungeschützt und müssen auch so versorgt werden. Und da ist auch dringend notwendig, dass man dann auch entsprechend Kontakt mit Spezialisten aufnimmt und sofort ohne Zeitverzug eben diese ganzen Maßnahmen eingeleitet werden. Und die zweite Frage war Masernimpfung während der Schwangerschaft. Ja. Also es ist, wie gesagt, offiziell eine Kontraindikation. Sie wissen, die Masernimpfung ist, die Röteln-Komponente ist auch in der Masernimpfung drinnen und es sollte nicht während der Schwangerschaft verabreicht werden. Wenn das aber irrtümlich passiert, gibt es keine Hinweise darauf, dass das irgendein Problem ist und dass das eine negative Auswirkung auf die Schwangerschaft hat. Aber man soll das halt wirklich einfach nicht machen. Und auch da der Hinweis, das ist auch der Grund, warum explizit empfohlen ist, dass man wirklich im Falle von Kinderwunsch entsprechend noch einmal kontrolliert, ist ein Masern, ist eine Rötelimpfung da, ist ein entsprechender Schutz gegeben, weil wenn in der Schwangerschaft ein Kontakt ist und wir wissen, dass Masern gerade in der Schwangerschaft, dass das schon eben auch schwer verlaufen kann und entsprechend problematisch sein kann.
Gut, dann gibt es noch einige Fragen zur SSBE. Gibt es die SSBE auch im Erwachsenenalter?
Ich muss gestehen, mir ist dazu nichts bekannt, weil normalerweise die Kinder und die ganzen Daten, die es dazu gibt, normalerweise im Kindesalter die Kinder erkranken. Wie das in einer vollkommen geimpften Population ist, wo dann einzelne Fälle im Erwachsenenalter auftreten. Wie gesagt, mir liegen dazu keine Daten auf. Wir wissen, das höchste Risiko ist mit 1 zu 600 bei Kindern unter einem Jahr. Wenn ich mich richtig erinnere, ist es bei Kindern unter 5 Jahren schon bei 1 zu 3400 oder so. Und ich würde davon ausgehen, dass es mit höherem Alter seltener wird. Aber wie es so schön heißt, ausschließen kann man in der Medizin nie was.
Und gibt es Fälle von SSBE nach Masern-Mumps-Säugling-Impfung?
Ist mir nichts bekannt.
Nein. Ja. Und noch eine letzte praktische Frage. Wo impfe ich oder wo kann ich mich als Erwachsener oder als Senior in Wien impfen? Viele Hausärzte impfen nicht. BGAs gibt es auch keine. Wo kann man hingehen in Wien?
Also prinzipiell sollte die Masern-Mumps-Röteln-Impfung an allen Impfstellen kostenfrei zur Verfügung stellen, die am kostenfreien Impfprogramm teilnehmen.
Kann ich das,
ja. Das sind normalerweise Kinderärzte. Ja. Also Kinder, wir, diese berufsspezifische Beschränkung im Hinblick auf Impfen gibt es ja nicht mehr.
Ja.
Also die Kinderärzte können theoretisch auch Erwachsene impfen. Es ist aber vielleicht nicht der einfache Weg. Nein, also öffentliche Impfstellen am Gesundheitsamt
und so weiter.
Ja, 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 ja.
Vielen Dank. Ich möchte schon noch die vielen Komplimente, die auch gekommen sind, für die Referenten und insbesondere auch für dich weitergeben. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für die vielen, vielen Fragen. Ich habe versucht, sie zusammenzufassen. Es waren Hunderte und es war insofern gar nicht so einfach. Aber ich denke, das zeigt, wie groß das Interesse ist und auch wie viele praktische Einzelfragen es gibt, die dann doch auch noch so einem ausführlichen Vortrag überbleiben. Vielen Dank.